All Garde- und reguläre Soldaten zum Einsatz nach Los Angeles zu schicken. Dazu gleich mehr live von unserem Korrespondenten nach den Nachrichten mit Tobias Mück.
US-Präsident Trump hat wegen der Proteste in Los Angeles weitere Soldaten in die kalifornische Metropole beordert. Konkret geht es um zusätzliche 2000 Nationalgardisten und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Trump hatte bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, was der kalifornische Gouverneur Newsom als unnötige Eskalation bezeichnet. In den vergangenen Tagen hat es bei Demonstrationen immer wieder Ausschreitungen gegeben. Die Proteste richten sich gegen das rigide Vorgehen der Einwanderungsbehörde gegen Migranten. USA-Korrespondentin Kerstin Klein.
Die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die einem anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis die von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Der Berliner Senat gibt heute bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Wie der RBB exklusiv aus Kreisen der Spieleindustrie erfahren, hat es dafür das Lux Berlin in der Nähe der Warschauer Brücke vorgesehen. Dort sollen sich vom kommenden Jahr an Unternehmen der Games-Branche, aber auch Kultur- und Bildungsinstitutionen niederlassen. Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen deutschen Städten, aber nicht in dieser Größe. Das Land Berlin stellt 4,6 Millionen Euro bereit. Im RBB 24 Inforadio hat Wirtschaftssenatorin Giffey eben gesagt, in der Games-Branche konkurriere Berlin mit Städten wie München und Köln. Um Berlin ganz nach vorne zu bringen, müsse man investieren. Das sei aktive Wirtschaftsentwicklung, die am Ende auch Steuereinnahmen in die Stadt bringe, sagte Giffey. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich ab heute mit der Frage, ob das Magazin Compact weiter erscheinen darf oder doch verboten wird. Die damalige Bundesinnenministerin Faeser hatte das Magazin im vergangenen Jahr verboten und als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene bezeichnet. Dagegen hatte sich Compact mit einem Eilantrag gewehrt. Die Richter am Bundesverwaltungsgericht hoben das Verbot vorerst wieder auf. Sie begründeten das unter anderem mit der Bedeutung der Pressefreiheit. Die endgültige Entscheidung fällt jetzt im sogenannten Hauptsacheverfahren, das heute beginnt. Fahrgäste müssen sich auf den Berliner U-Bahn-Linien 1 und 3 ab heute auf Einschränkungen einstellen. Die Linien sind bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz unterbrochen. Svetlana Oheim, RBB 24.
Bis zum 29. Juni, also knapp 3 Wochen lang, werden in dem Bereich Schwellen erneuert. Die U1 fährt in der Zeit nur zwischen Uhlandstraße und Wittenbergplatz. Die U3 zwischen Krummelanke und Spichernstraße. Dort wird ja weiter die Tunneldecke repariert. Zur Umfahrung empfiehlt die BVG die U2, Busse bzw. den Ersatzverkehr zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
Der britische Bestsellerautor Frederick Forsyth ist tot. Er ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Bekannt war er für seine Werke wie Der Schakal oder Die Akte Odessa. Aus London, Franziska Hoppen.
Akribisch schildert Autor Frederick Forsyth die Methoden der Geheimdienste in seinen Büchern. Erst später wurde klar, warum der Brite sich so gut auskannte. In seinen Memoiren, erschienen 2015, machte Forsyth erstmals öffentlich, während des Kalten Krieges zeitweise selbst dem britischen Geheimdienst MI6 zugearbeitet zu haben.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 8 Grad und in Tempelhof 12, in Brandenburg zwischen 6 in Klettwitz und 12 Grad in Perleberg. Morgen erst bewölkt, später ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit gleich 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Die Lage bleibt angespannt in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Dort gibt es seit Ende vergangener Woche an verschiedenen Stellen Proteste gegen Razzien der US-Einwanderungsbehörde, unter anderem in zivilen Wohngebieten. US-Präsident Trump hat als Reaktion auf diese Proteste bekanntlich das ganz große Besteck rausgeholt und die Nationalgarde geschickt, wohlgemerkt unaufgefordert von der kalifornischen Regierung. Die sagt, das ist nicht nur ein Affront, sondern heizt die ohnehin volatile Lage noch mehr an. Reinhard Spiegelhauer ist unser Korrespondent in Los Angeles. Dort ist es jetzt 22 Uhr nah abends. Schönen guten Abend, Herr Spiegelhauer.
Ja, guten Morgen.
Wie ist denn die Lage aktuell?
Also bei uns geht der Montag zu Ende und der war eigentlich relativ ereignislos. Er war, es gab keine Ausschreitung, so wie man das am Sonntag gesehen hat, mit brennenden Autos und mit Steinen, die von Brücken auf Polizeiautos geschmissen wurde. Es lohnt sich auch an der Stelle zu sagen, diese Bilder sind natürlich die Bilder, die Donald Trump haben wollte, und das waren isolierte Momente in dieser ganzen Demonstrationsgeschichte am Sonntag. Tausende haben da friedlich demonstriert und diejenigen, die da Randale gemacht haben, das waren eben genau Leute, denen es darum ging, Randale zu machen und die weniger an der Migrationspolitik oder an Donald Trump bzw. dem Umgang von Kalifornien mit Migration interessiert sind.
Jetzt heißt es, 2000 weitere Kräfte der Nationalgarde seien mobilisiert worden, um eben nach Los Angeles zu kommen. Was bedeutet das denn für die Situation in der Stadt?
Ja, das stellt die Bundesbehörden jetzt vor besondere Herausforderungen. Wir haben zumindest gehört, dass schon in der vergangenen Nacht das so war. Da waren ja erstmal nur mehrere hundert Nationalgardisten da. Die meisten kamen dann am Montagvormittag. Aber es gab wohl ein Problem, die unterzubringen. Und wo die überhaupt schlafen sollen zum Beispiel, war ein Problem. Angeblich haben die zum Teil wirklich draußen übernachten müssen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, überhaupt die Nationalgarde hier ranzuschaffen für diese zwei oder drei Brennpunkte, die es gab. Die Polizei hat da ein bisschen gebraucht, das in den Griff zu kriegen, aber sie hat es in den Griff gekriegt, genauso wie der Gouverneur und die Bürgermeisterin das vorher gesagt haben. Hm. Klar, es ist immer gut, wenn man mehr Polizei hat, aber es war nicht notwendig, die Nationalgarde zu holen, und die wird sich jetzt erstmal langweilen.
Und trotz dieses Einsatzes und der womöglichen Langeweile, die Sie da ansprechen, der Nationalgardisten, sollen ja auch 700 Marineinfanteristen mobilisiert werden, heißt es vom Verteidigungsministerium. Also reguläre Soldaten. Und wenn die dann im Inneren eingesetzt würden, ist das denn legal?
Also eher nicht, wahrscheinlich sagen Politikwissenschaftler und Rechtswissenschaftler. Das ist ja schon bei der Nationalgarde mindestens hoch umstritten. Die Frage ist natürlich, was die dann tatsächlich machen. Aber wenn die Straßensperren errichten würden und Zivilisten kontrollieren würden, dann wäre das höchstwahrscheinlich problematisch. Es geht ja auch gar nicht darum, dass die tatsächlich was tun sollen, sondern es geht um das Bild, es geht um die Symbolkraft. Donald Trump will Kalifornien als Failed State darstellen und will natürlich auch Angst schüren bei den Migrantinnen und Migranten. Und das ist ihm tatsächlich auch gelungen. Also die Straßen heute in den, ich sag mal, Stadtteilen oder in den Neighborhoods, die vor allem von Latinos bewohnt sind, waren zum Teil sehr, sehr leer. Da hat sich keiner auf die Straße getraut. Wer keinen legalen Aufenthaltsstatus hat, sowieso nicht. Aber auch viele, die eine Green Card haben, machen sich inzwischen Sorge, dass sie möglicherweise trotzdem abgeschoben werden, weil dafür gibt es einige Beispiele.
Herr Spiegelhauer, können Sie uns nochmal erklären, warum sucht Donald Trump überhaupt diesen Konflikt gerade in Kalifornien, gerade mit dem Gouverneur Gavin Newsom?
Also vordergründig geht es jetzt natürlich darum, wirklich diese versprochenen Massendeportationen mal umzusetzen. Donald Trump ist jetzt fast ein halbes Jahr im Amt, und es gibt zwar jede Menge Abschiebungen, es werden Leute an der Grenze zurückgewiesen, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie er das ursprünglich mal versprochen hat. Das wäre auch fatal, weil die Menschen werden als Arbeitskräfte gebraucht. Aber er versucht jetzt eben seiner Klientel hier den starken Mann zu zeigen, und deswegen gibt es verstärkt Einsätze von ICE, also von der Migrationsbehörde des Bundes. Und deswegen eskaliert er die Situation aktuell. Das andere ist, es gibt einfach seit Jahren eine Fehde zwischen Kalifornien und Donald Trump oder eine Fehde zwischen dem demokratischen Gouverneur Gavin Newsom und Donald Trump, weil Kalifornien eben eine sehr liberale Politik betreibt, weil Kalifornien weiterhin auf Diversität setzt, weil Kalifornien menschlich mit Migrantinnen und Migranten umgeht, die duldet. Und 50-75% von denjenigen, die keinen Aufenthaltstitel haben, zahlen trotzdem Steuern. Kalifornien findet das soweit okay. Donald Trump und die MAGA-Bewegung finden das verabscheuungswürdig. Und deswegen wird dieser Konflikt auf die Spitze getrieben.
Vielen Dank. Reinhard Spiegelhauer war das, unser Korrespondent live aus Los Angeles. 10 Minuten nach 7 die Zeit. Wir kommen zurück nach Deutschland. Vor knapp einem Jahr wurde das rechtsextremistische Kompakt-Magazin im Eilverfahren verboten. 4 Wochen später wurde das Verbot dann aufgehoben und die Zeitschrift konnte seitdem weiterhin erscheinen bis zu einer endgültigen Entscheidung. Die steht bald an, denn heute beginnt die entsprechende Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Unsere Korrespondentin dort ist Silvia Stadler.
Mit einem vorbereiteten Statement war die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser am 16. Juli vergangenen Jahres vor die Presse getreten und hatte das Verbot des Kompakt-Magazins als Verein sowie seine Herausgeberunternehmen verkündet.
Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Dieses Magazin hetzt und agitiert auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie.
Die Zustimmung von linker und grüner Seite war damals groß, auch aus Teilen der Union. 4 Wochen später sah die Welt dann wieder anders aus. In einer Eilentscheidung hatte das Bundesverwaltungsgericht die Verbotsverfügung wieder aufgehoben. Tenor der Begründung, die vorgelegten Unterlagen reichten nicht aus. Gerichtssprecher Kolja Naumann.
Für die Rechtmäßigkeit wäre zum einen erforderlich, dass das Magazin sich in Beiträgen kämpferisch gegen die Verfassung richtet. Und zum anderen auch, dass diese Beiträge eine gewisse Häufigkeit in dem Magazin aufweisen. Der Senat hat festgestellt, dass es Beiträge gibt, die sich gegen die Verfassung richten, die insbesondere einen ethnischen Volksbegriff propagieren, aus dem eingebürgerte Menschen ausgeschlossen werden. Der Senat konnte aber noch nicht die Überzeugung gewinnen, dass es tatsächlich ausreichend viele solcher Beiträge gibt, die ja den ganz erheblichen Eingriff in die Pressefreiheit des Kompaktmagazins nur rechtfertigen könnten.
Danach gab es viel Kritik an der Verbotsverfügung durch Nancy Faeser. Der CDU-Politiker Thorsten Frey etwa erklärte, die Ministerin hätte den alten Grundsatz beherzigen sollen, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehe. Dem Kampf gegen Rechtsextremismus sei so ein Bärendienst erwiesen worden. Vom Bundesvorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes Mika Beuster hieß es, damit sei nun klar, das Verbot sei ein politischer Schnellschuss gewesen, der nach hinten losging. Und mit Blick auf die Inhalte des Magazins sagte er in einem Phoenix-Interview:
Freude sehen Sie bei mir nicht, aber ich freue mich darüber, dass Gerichte in Deutschland die Pressefreiheit so hoch bewerten.
Kritik am Bundesinnenministerium kam auch von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Die Pressefreiheit müsse auch für unbequeme und schwer erträgliche Veröffentlichungen gelten. Für das nun anstehende Hauptsacheverfahren haben beide Seiten Schriftsätze und Dokumente nachgelegt. Anders als in sonst üblichen Revisionsverfahren ist das Bundesverwaltungsgericht hier in erster und letzter Instanz zuständig und damit auch für die Prüfung von Tatsachen. 3 Verhandlungstage sind anberaumt worden. Wann das Urteil verkündet wird, steht noch nicht fest.
Silvia Stadler war das. Heute beginnt vor dem Bundesverwaltungsgericht die Verhandlung zum möglichen Verbot des Kompaktmagazins. 7:13, die Zeit. Peter Leibinger ist Maschinenbauingenieur, Manager und seit dem vergangenen Jahr Präsident des Bundesverbands der Industrie. Der Verband vertritt die größten Firmen der Republik und die drängen seit langem auf Entlastungen, zum Beispiel bei den Energiepreisen. Leibingers Urteil über die ersten Schritte der neuen Regierung lautet:
Im Grunde hat die Regierung aus meiner Sicht vor allem eine Botschaft gesendet im Sinne von: Wir haben verstanden, wir brauchen euch, wir brauchen die Wirtschaft. Und das ist jetzt auch entscheidend, weil zunächst mal muss ja gelingen, die Stimmung zu drehen. Wir haben ein echtes Stimmungsproblem im Land. Wir haben ein faktisches Problem, aber wir haben darüber liegend eine massive Stimmungsproblematik, die natürlich viele Investitionen verhindert und so weiter.
Das sagt der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI, Peter Leibinger, heute im Vis-a-vis zu hören, um 11:15 hier im Programm oder schon jetzt in unserer App. 7:14 haben wir es.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Fußball Nations League ist also auch für diese Saison Geschichte. Der Fußball hat erstmal Pause, könnte man meinen, aber so ist es dann doch nicht ganz. Die Club-WM steht nämlich auch noch auf dem Programm. Nur was ist das eigentlich genau? Das kläre ich jetzt mit unserem Fußballreporter Guido Ringel. Guten Morgen, Guido.
Guten Morgen.
Also, was genau steht da an?
Ja, es ist die vergrößerte Club-WM, die jetzt erstmals stattfindet in den USA. Das alte Format mit 7 Mannschaften gibt es in der Form zwar weiterhin, aber die Club-WM ist jetzt neu. Die wird alle 4 Jahre ausgespielt. Jetzt erstmals bis Mitte Juli 32 Mannschaften aus allen Kontinentalverbänden spielen um den Titel. Das Eröffnungsspiel am 15. Juni zwischen Inter Miami und Al-Ahli aus Ägypten. Aus Deutschland sind der FC Bayern und Borussia Dortmund qualifiziert. Grundsätzlich können pro Nation 2 Mannschaften teilnehmen, gibt allerdings Ausnahmen bei besonders erfolgreichen Ländern oder Clubs. Deswegen Brasilien beispielsweise mit 4 Mannschaften und die USA als Heimturnier sozusagen als Ausrichter mit 3 Mannschaften.
Wer sind denn die Favoriten und in welchem Modus wird gespielt?
Ja, die Favoriten kommen aus Europa, da muss man ehrlich sein. Beispielsweise der Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, Real Madrid ist dabei, Manchester City, der FC Chelsea. Es fehlen allerdings auch ein paar große Namen, der FC Barcelona beispielsweise oder der FC Liverpool sind gar nicht qualifiziert. Das Turnier wird im bisherigen Format der Weltmeisterschaft mit Nationalmannschaften ausgetragen. Aus 8 Gruppen mit je 4 Mannschaften ziehen die jeweils beiden Besten ins Achtelfinale ein und dann beginnt die K.O.-Phase und da wird dann anschließend der Sieger ausgespielt.
Du hast es gesagt, aus Deutschland nehmen die Bayern und der BVB, also der FC Bayern München und Borussia Dortmund, daran teil an dieser Club-WM. Was ist von denen zu erwarten?
Also beide sagen, alles andere als der Einzug in die K.O.-Phase wäre eine Enttäuschung. Die Bayern haben sich sogar den Titel als Ziel gesetzt. In ihrer Gruppe treffen sie beispielsweise auf Auckland, die Boca Juniors, Argentinien oder Benfica Lissabon. Der BVB bekommt es mit Fluminense zu tun. Brasilien, Mamelodi Sundowns aus Südafrika und auch noch ein Club aus Korea. Und in der K.O.-Phase drohen dann, sagen wir mal, bei erwartbarem Verlauf im Viertelfinale schon die starken Gegner, die wirklich starken Gegner wie Real Madrid oder auch PSG.
Das Ganze findet statt in den USA, auch als eine Art Testlauf für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Wo genau wird denn da gespielt?
Es sind 12 Stadien für das Turnier vorgesehen, 10 davon im Osten, 2 im Westen der USA und 5 dieser Städte sind dann auch im nächsten Jahr Spielorte bei der richtigen WM, beispielsweise auch New York. Dort werden in diesem Sommer auch die Halbfinals und das Finale stattfinden. Los Angeles ist als Spielort ebenfalls dabei, bei beiden Turnieren, allerdings mit unterschiedlichen Arenen. Und ansonsten haben wir noch Atlanta, Miami, Philadelphia und auch noch Seattle.
Warum ist eigentlich diese Club-WM jetzt so aufgeblasen? Wer profitiert denn von diesem neuen Format?
Ja, dreimal darfst du raten. Es ist der Weltverband. Die FIFA erhofft sich zusätzliche Einnahmen, aber auch die Clubs gehen nicht leer aus, sagen wir mal. Also bei 1 Milliarde US-Dollar Preisgeld wird über die Hälfte an die Teilnehmer verteilt. Bei optimalem Turnierverlauf gibt es für einen europäischen Sieger als Beispiel mal 126 Millionen US-Dollar, könnte sich lohnen.
Vielen Dank. Guido Ringel war das aus unserer Sportredaktion über die Fußball-Club-WM.
Werbung.
Zucker. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm pro Tag. Der Durchschnitt konsumiert rund 83 Gramm. Er liefert Energie. Aber wo liegt das Maß? Wie wir Zucker bewusster genießen? Jetzt in der neuen Apothekenumschau. Gesundheit hat einen Ort in Ihrer Apotheke.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mück.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Ziesa und Burg Ost. Stau wegen Bergungsarbeiten, etwa 1 Stunde Verzögerung. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Vorsicht, in der Abfahrt Ludwigsfelde Ost steht ein liegengebliebenes Auto auf der Verzögerungsspur. In der Gegenrichtung Dreieck Spreeau ist die Abfahrt Königs Wusterhausen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A15 Richtung Dreieck Spreewald zwischen Rogosen und Cottbus Süd stockender Verkehr wegen Bauarbeiten plus 10 Minuten. B158 Richtung Berlin zwischen der A10 Abfahrt Hohenschönhausen in Blumberg und Ahrensfelde Stau. 10 Minuten mehr Fahrtzeit. Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie gerade auf der A100 Richtung Wedding ab Detmolder Straße. Auf der A111 stadteinwärts ab am Festplatz und in Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße Richtung Prenzlauer Allee. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis Donnerstag früh gesperrt. Der Verkehr wird über die oberirdische Parallelfahrbahn geführt. Bauarbeiten bei der S-Bahn. Bis heute Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Waldmannslust fahren Busse. Wir wünschen gute Fahrt.
7.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Das sei, Zitat, unamerikanisch, sagt der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien. Darüber, dass Donald Trump, der US-Präsident, nun auch reguläre Soldaten nach Los Angeles schickt, wegen des öffentlichen Protests gegen seine Migrationspolitik. Mehr dazu in den Nachrichten mit Tobias Mück.
Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Berlin soll nach den Vorstellungen des Senats zu einem führenden Standort der Gaming-Branche werden. Die Hauptstadt konkurriere auf diesem Feld mit Städten wie München und Köln, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey im rbb24-Inforadio. Seit Jahren arbeite der Senat daran, die Spieleindustrie in Berlin zu stärken. Die Branche wachse stark und werde zusätzliche Steuereinnahmen einbringen, so die SPD-Politikerin. Heute gibt der Senat bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach RBB-Informationen ist dafür das Lux Berlin in Friedrichshain vorgesehen. Dort sollen sich ab 2026 Unternehmen der Games-Branche niederlassen. Dafür stellt Berlin 4,6 Millionen Euro bereit. Bundesinnenminister Dobrindt will im Kampf gegen hybride Bedrohungen aus dem Ausland stärker auf künstliche Intelligenz setzen. Die Sicherheitsbehörden müssten entsprechend aufgerüstet werden, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Aus dem Hauptstadtstudio Torben Ostermann.
Für diese Aufrüstung an Abwehrmechanismen werde es eine starke finanzielle Ausstattung für die Sicherheitsbehörden geben. Seit Jahren beobachten die Geheimdienste eine Zunahme hybrider Bedrohungen aus dem Ausland. Auf der am Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz in Bremerhaven will Dobrindt auch darüber sprechen, wie der Bund und die Länder zielgerichteter gegen Sabotage vorgehen können.
Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens 1 Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Fahrgäste müssen sich auf den Berliner U-Bahn-Linien 1 und 3 ab heute auf Einschränkungen einstellen. Die Linien sind bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz unterbrochen. Svetlana Oheim, RBB 24.
Bis zum 29. Juni, also knapp 3 Wochen lang, werden in dem Bereich Schwellen erneuert. Die U1 fährt in der Zeit nur zwischen Uhlandstraße und Wittenbergplatz. Die U3 zwischen Krummelanke und Spichernstraße. Dort wird ja weiter die Tunneldecke repariert. Zur Umfahrung empfiehlt die BVG die U2, Busse bzw. den Ersatzverkehr zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
Am Berliner Reichstag wird noch bis Ende nächster Woche an die Verhüllung des Gebäudes vor 30 Jahren erinnert. Der regierende Bürgermeister Wegner gab am Abend den Startschuss für eine Lichtinstallation. Mit 24 Hochleistungsbeamern wird nach Einbruch der Dunkelheit das Werk des Künstlerpaars Christo und Jean-Claude an die Westfassade projiziert. Die Reichstagsverhüllung hatte 1995 weltweit für Aufsehen gesorgt und Millionen Besucher nach Berlin gelockt. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 9 Grad und in Kreuzberg 12. In Brandenburg zwischen 8 in Koschen und 13 Grad in Rathenow. Morgen erst bewölkt, später ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken, 18 bis 21 Grad. Die Zeit 7.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Dieses Urteil wirkt nach. Asylsuchende einfach so an den deutschen Grenzen zurückweisen. Das ist nicht rechtens, hat das Berliner Verwaltungsgericht vor rund einer Woche geurteilt. Und die Notlage durch zu viele Asylsuchende im Land, die die Kommunen belasten, auf die sich ja die Bundesregierung beruft, die sei nicht hinreichend dargelegt, diese Notlage, hat das Gericht auch geurteilt. Seither gibt es einiges an Stirnrunzeln in der Bundesregierung. Schließlich hatte vor allem die Union ihren Wahlkampf ja mit dem Versprechen der Asylwende bestritten. Schauen wir auf die Gemengelage mit Erik Marquardt. Er ist migrationspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Schönen guten Morgen, Herr Marquardt.
Guten Morgen.
Sie waren ja auch einige Jahre als Flüchtlingshelfer aktiv. Was sagen Sie jetzt dazu, dass sowohl der Bundeskanzler als auch der Bundesinnenminister sagen, ja, das Urteil, das nehmen wir zur Kenntnis, aber wir machen trotzdem erstmal weiter wie bisher?
Ja, ich finde das nicht als Flüchtlingshelfer, sondern vor allem als jemand, der im Parlament sitzt und der an Gesetzen mitarbeitet, aber auch als Bürger höchst problematisch. Ich glaube, es ist sehr, sehr besorgniserregend, wenn die Regierung sich am Ende nicht mehr an Recht und Gesetz hält. Und das muss man in diesem Fall, glaube ich, konstatieren.
Innenminister Dobrindt will ja die Frage, ob in Deutschland jetzt eine Notlage herrscht oder nicht, beim Europäischen Gerichtshof entscheiden lassen. Er sagt, und der andere in der Regierung auch, diese Notlage ist eben da, weil die Kommunen durch die überlastet sind, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind. Was sind denn bei dieser Frage, ob nur Notlage oder nicht, für Sie die Knackpunkte?
Also es geht, glaube ich, gar nicht darum, ob ich da Knackpunkte sehe, sondern in der Gesamtdebatte darum, dass man leider sehr viel öffentlich behaupten kann, wie es auch Minister Dobrindt macht. Aber die Realität sieht einfach so aus, dass der Europäische Gerichtshof über diese Frage schon entschieden hat. Auch das Verwaltungsgericht Berlin hat sich ja auf ein EuGH-Urteil genau zu dieser Frage berufen. Und all die Begründungen, die die Bundesregierung angebracht hat in dem Verfahren, haben eben nicht annähernd irgendwie die Schwelle erreicht, dass man sagen kann, Recht und Ordnung, die Sicherheit in Deutschland ist in Gefahr, so dass man dann rechtlich am Ende einfach sagen muss, diese Notlage existiert nicht, wir sind nicht in einem Notstand, wo man jetzt Gesetze außer Kraft setzen kann. Es ist übrigens auch sehr gut, dass es da eine hohe Schwelle gibt, denn wenn Regierungen einfach behaupten können, Recht und Ordnung können wir nicht mehr anders umsetzen, als dadurch, dass wir jetzt selber entscheiden, was hier für Regeln gelten, dann sind wir eben nicht mehr wirklich in einer Demokratie.
Rund 2/3 der Befragten sagen in einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA, dass sie es richtig finden, dass der Innenminister mit diesen Zurückweisungen von Asylsuchenden an der Grenze weitermacht. Welche Rolle spielt das?
Ja, das ist eben schon relevant, dass es auch einen sehr großen Willen in der Bevölkerung gibt, natürlich jetzt etwas zu ändern. Und leider die Politik dann sehr kurzfristig denkt, ach, jetzt müssen wir mal hart durchgreifen. Der Wille der Bevölkerung ist ja da, der Volkswille muss umgesetzt werden. Man muss die Dinge in solch komplexen Fragen wie Migration in Europa aber aus meiner Sicht vom Ende her denken. Wenn der größte Mitgliedstaat wie Deutschland jetzt sagt, wir halten uns nicht mehr an die europäischen Regeln, dann ist der Anreiz für andere EU-Staaten sehr gering, sich auch an die Regeln zu halten. Und dann am Ende profitiert eben nicht Deutschland, sondern andere Länder, denen es viel einfacher fällt, sich nicht an die Regeln zu halten. Wir sehen ja jetzt schon, dass Polen Menschen, die über Belarus kommen, eigentlich nicht registriert, die dann unregistriert in Frankfurt oder ankommen. Und nun kann man glauben, dass wir einen großen Zaun um Deutschland bauen können. Das würde aber nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch verheerende Folgen in Europa haben. Und ich denke, diese Fragen mitzudiskutieren, was passiert denn eigentlich, wenn ein Staat wie Deutschland sich nicht mehr an das Europarecht hält, das kommt mir bisher viel zu kurz. Und ich glaube, dass viele der Befragten, die sagen, man muss jetzt schnell reagieren, eigentlich auch gerne hätten, dass man weiterhin in der Europäischen Union im Schengen-Raum ist.
Ja, Sie sind ja Europapolitiker. Dann schauen wir mal auf die europäische Herangehensweise an dieses System. Es gibt die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, was im vergangenen Jahr beschlossen wurde, jetzt sukzessive in Kraft tritt. Was macht Sie zuversichtlich, dass Punkte wie Asylverfahren an den EU-Außengrenzen, schnellere Abschiebung, gelockerte Drittstaatenregelung, alles Punkte, die in diesem Kompromiss drin sind, dass die wirklich funktionieren?
Nun ja, das ist eben leider ein Porzellanladen, in dem wir da im europäischen Asylsystem sind. Dieser Kompromiss wurde sehr mühsam ausgehandelt. Ich bin gar nicht so davon überzeugt, dass er große Chancen hat, umgesetzt zu werden, dass er große Chancen hat, die Situation auch maßgeblich zu verbessern.
Warum?
Aber das Ziel ist, weil ich glaube, das sind ja über 1000 Seiten Verwaltungsrecht und unterm Strich komme ich da zu dem Schluss, dass das Ziel, das System effizienter zu machen, eine bessere Verteilung der Verantwortung zu haben in Europa und die Schutzstandards aufrechtzuerhalten, dass diese Ziele eigentlich nicht wirklich im Text angelegt sind. Ich glaube, dass da zu viel Erwartung drin steckt. Aber was eine Chance ist, ist eben schon, dass man schafft, dass sich alle EU-Staaten wieder an das System, an dieses Recht halten. Also man ist da verschiedenen Staaten, die gesagt haben, ich mache jetzt hier überhaupt nicht mehr mit, entgegengekommen. Aber dass sich andere Staaten an dieses System halten, basiert eben darauf, dass alle sich daran halten, was sie an Verantwortung haben. Und zum Beispiel hat Deutschland auch im neuen, jetzt im aktuellen System die Verantwortung, wenn jemand nach Asyl fragt im deutschen Bundesgebiet, dann muss man zuallererst feststellen, welcher Staat ist eigentlich verantwortlich für dieses Asylgesuch. Und das ist nicht immer der Nachbarstaat, sondern es können auch andere Staaten sein. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt, damit man immer weiß, wer ist für eine Person verantwortlich. Und es kann aber auch ein anderer Staat sein, aber dafür braucht es erstmal ein Verfahren. Wenn Deutschland sich jetzt schon im ersten Schritt nicht mehr an das europäische Asylsystem, also dieses Verfahren der Zuständigkeitsfeststellung hält, dann hat man ein relativ großes Problem. Das sind leider sehr komplexe Vorgänge und sehr komplexe Zusammenhänge, die kann man jetzt nicht mal kurz im Radio darlegen. Aber grundsätzlich ist es so, dass das System nur funktionieren kann, wenn der größte EU-Mitgliedstaat sich auch an dieses System hält und nicht wie der Elefant in diesem Porzellanladen agiert.
Und genau das sehen Sie ja persönlich gerade.
Ja, ich sehe es ganz offensichtlich. Es ist ja nicht nur so, dass wir hier über eine Lappalie reden, ob wir jetzt an den Grenzen die Leute mal zurückweisen oder aufnehmen. Das ist ja eine sehr existenzielle Frage. Und ich weiß, dass das Dublin-System, das aktuell gilt, nicht besonders funktional ist. Aber zu behaupten, dass das einfach heißt, niemand sollte nach Deutschland kommen und jetzt ziehen wir das mal durch, das ist schlicht falsch. Im Dublin-System steht eben auch diese Zuständigkeitsfeststellung. Und das heißt nicht, dass das Verwaltungsgericht jetzt zum Beispiel entschieden hat in Berlin, dass die Asylsuchenden in Deutschland bleiben müssen. Das heißt nur, dass man gesagt hat, Deutschland muss erstmal ein Verfahren durchführen. Und eine Entscheidung ohne ein Verfahren, das ist eines Rechtsstaats aus meiner Sicht eben leider unwürdig.
Das sagt Erik Marquardt. Er ist migrationspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Herr Marquardt, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Vielen Dank.
7.32 Uhr haben wir es jetzt. Es ist ein Termin, vor dem man in diesen Zeiten fast ein bisschen Sorge oder womöglich auch Angst haben kann. Die Bundesregierung stellt heute den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2024 vor. Und ja, die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist im vergangenen Jahr, nach dem, was wir schon vorab wissen, deutlich gestiegen. Uli Haug dazu aus dem Hauptstadtstudio.
Mitte Mai hat das Bundeskriminalamt einen Anstieg der politisch motivierten Straftaten um über 40% quer durch alle Extremismusbereiche präsentiert. Die Sicherheitsbehörden erfassten mit rund 84.000 Fällen einen neuen Höchststand. Grundsätzlich haben der Nahostkonflikt und die Wahlen 2024 zum drastischen Anstieg der politisch motivierten Straftaten geführt. Etwas mehr als die Hälfte der Taten waren rechtsmotiviert, auch die Zahl antisemitischer Straftaten stieg deutlich. Diese Entwicklungen dürften sich nun auch im mehrere hundert Seiten starken Verfassungsschutzbericht wiederfinden. Er ist eine Lagebewertung des Inlandsgeheimdienstes für Rechts- und Linksextremismus, Islamismus und Spionage. In diesem Jahr steht die Präsentation des Verfassungsschutzberichts auch unter dem Eindruck des Rechtsstreits zwischen Verfassungsschutz und AfD. Das Bundesamt hatte die Partei Anfang Mai zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung hochgestuft. Dagegen setzte sich die AfD mit einem Eilantrag zur Wehr. Außerdem ist zu erwarten, dass der Verfassungsschutz auch weiterhin ein hohes Maß an russischer Einflussnahme in Deutschland feststellen wird. Dazu gehören neben klassischer Spionage Desinformationskampagnen und Sabotage.
Uli Haug aus dem Hauptstadtstudio war das. Heute um 11 Uhr wird der Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr veröffentlicht. 7.34 Uhr haben wir es. Vor 30 Jahren hat das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Berliner Reichstag in ein gigantisches Kunstwerk verwandelt. 1995 haben sie den späteren Regierungssitz des wiedervereinigten Deutschlands in silbernde, schimmernde Folie eingepackt.
Auch im Sommer gibt es in Berlin graue Tage. Der Stoff reflektiert ja und dadurch kommt die Größe, die Dimension des Gebäudes zum Ausdruck, weil der Kontrast zwischen Schatten und Licht viel größer ist.
Das hat der Künstler Christo 1995 selbst gesagt. Zum 30. Jubiläum wird der Reichstag wieder eingepackt, diesmal nur per Lichtinstallation. Gestern zum ersten Mal und wie das aussah und ankam, das hören Sie um 5 vor 8 in 20 Minuten hier bei uns in der Kultur. 7.35 Uhr haben wir es.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Berlin will seine Videospielindustrie stärken. Das hat die Wirtschaftssenatorin vor einer knappen Stunde bei mir im Interview gesagt. Das Ganze soll geschehen mit einem neuen Zentrum für die Branche, dem House of Games. Der Standort im Luxhaus an der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain wird heute offiziell bekannt gegeben vom regierenden Bürgermeister Kai Wegner und der genannten Senatorin Franziska Giffey. Ein Grund für unseren Wirtschaftsreporter Jonas Pospesch, mal näher auf die deutsche Videospielindustrie zu schauen. Jonas, wie steht denn die Branche insgesamt da?
Ja, die deutsche Videospielindustrie ist nicht sonderlich groß. Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt für Videospiele, aber die großen Player kommen eher aus den USA, Japan und Frankreich. Der Umsatz der Gamesbranche in Deutschland ist nicht mal halb so groß wie der Gesamtmarkt in Deutschland. Auch der war leicht rückläufig zuletzt. Und auch wenn man jetzt mal schaut in andere Bereiche der Kreativwirtschaft wie Musik, Buch oder Film und das vergleicht, auch da sind die Umsätze der Gamesbranche mit 3,9 Milliarden Euro eher überschaubar.
Gut, klein kann ja aber trotzdem hochwertig sein. Was wird denn hierzulande an Videospielen entwickelt?
Ja, typischerweise Strategie-, Simulations- und Adventure-Spiele. Das sind Genres, die jetzt heutzutage nicht so im Mainstream liegen. Auch Browser- und Handyspiele werden in Deutschland entwickelt. Damit kann man gut Geld verdienen, aber das Renommee ist eher gering, würde ich sagen. Durchgängig recht erfolgreich ist zum Beispiel die Aufbauspielserie Anno. Die wurde zwar in Österreich erfunden, aber schon seit gut 20 Jahren in Mainz entwickelt. Und ganz weit oben mitgespielt hatte in der Vergangenheit das Entwicklerstudio Crytek aus Frankfurt am Main mit den Shootern Far Cry und Crysis. Haben die mal echte internationale Blockbuster rausgebracht. Aber das Unternehmen hat wie viele in der Branche zuletzt Stellen abgebaut und auch die Entwicklung für Crysis 4 liegt auf Eis.
So, das waren jetzt zwei Beispiele aus dem Südwesten Deutschlands, also Mainz und Frankfurt am Main. Wie sieht's denn mit Berliner Unternehmen aus?
Ja, laut Branchenmagazin Gameswirtschaft war Berlin 2024 tatsächlich die Hauptstadt der Gamesentwicklung, gemessen an den Mitarbeiterzahlen. Allerdings hat auch hier das größte Berliner Studio Huger, die Mobile Games entwickeln, zuletzt 50 Stellen gestrichen laut des Magazins. Ein größeres Unternehmen hier in Berlin ist ja auch Ubisoft Berlin. Die sollen ja eben Hauptmieter werden im House of Games. Das ist bislang ein Studio, das eher keine eigenen Projekte entwickelt, sondern andere Ubisoft Studios unterstützt. Zum Beispiel der Shooter Far Cry 6, der wurde hauptsächlich von Ubisoft Toronto entwickelt und dann unterstützen vier andere Studios aus dem Konzern eben die Entwicklung. Diese Rolle hat das Studio in Berlin bislang. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es aber die Indie-Games, also unabhängig, independent, Spiele ohne große Investoren und Verlage. Das sind dann oft kleine Teams, die technisch einfachere und preiswertere Spiele entwickeln. Die können aber trotzdem durch spannende Ideen punkten. Und da gab es auch ein paar Indie-Erfolge aus Berlin in den letzten Jahren. Romantik zum Beispiel, das ist so eine Art digitales Carcassonne und zuletzt Thronefall, da muss man als König auf dem Pferd seine Burg gegen Monsterhorden verteidigen. Also auch diese kleinen Spiele sind dann teilweise international erfolgreich.
Vielen Dank. Jonas Pospesch war das aus unserer Wirtschaftsredaktion mit einem Blick auf die deutsche und im Speziellen die Berliner Gaming-Branche. Das Wetter für Berlin und Brandenburg ist heute früh im Südosten noch aufgelockert, sonst zunehmend stark bewölkt, meist trocken. In der Prignitz sind erste Tropfen möglich. Am Vormittag dann verbreitet dichte Wolken, in der Niederlausitz noch etwas Sonne und von Nordwesten her dann mehr Regen. Das Ganze bei Höchsttemperaturen von 17 bis 22 Grad. Derzeit haben wir zwischen 11 und 13 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mück.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen CISO und Burg Ost. Stau wegen Bergungsarbeiten, etwa eine Stunde Verzögerung. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Die Abfahrt Königs Wusterhausen ist wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A15 Richtung Dreieck Spreewald zwischen Rogosen und Cottbus Süd. Stockender Verkehr wegen Bauarbeiten, 10 Minuten Verzögerung. A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz Zehlendorf. Stau wegen Bauarbeiten, plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie gerade auf der A100 Richtung Wedding ab Detmolder Straße, auf der A111 Stadt einwärts ab am Festplatz und in Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße Richtung Prenzlauer Allee. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis Donnerstag früh gesperrt. Der Verkehr wird über die oberirdische Parallelfahrbahn geführt. Bei der S-Bahn wird gebaut. Bis heute Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Waldmannslust fahren Busse.
7.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Die Computerspieleindustrie ist, Zitat, zentraler Bestandteil der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland. Das sagt der Verband Game. Das hat sich jetzt aber auch der Berliner Senat auf die Fahnen geschrieben und will stärker in die Games-Branche investieren. Damit beginnen die Nachrichten mit Tobias Mück.
Berlin soll nach den Vorstellungen des Senats zu einem führenden Standort der Gaming-Branche werden. Die Hauptstadt konkurriere auf diesem Feld mit Städten wie München und Köln, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey im RBB24 Inforadio.
Aber Berlin muss und wird vorne sein. Und da müssen wir was zu tun. Da können wir nicht einfach sagen, na, die sind eh schon da und das wird schon von alleine. Das ist aktive Wirtschaftsentwicklung in einer Branche, die sehr stark wächst und die natürlich auch am Ende Steuereinnahmen in die Stadt bringt. Und es geht darum, dass wir all den Akteuren, die hier in der Stadt zwar schon sind, aber eben noch nicht das volle Potenzial ausnutzen, einen Ort geben, der wirklich Standortentwicklung heißt.
Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD. Heute gibt der Senat bekannt, wo das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach RBB-Informationen das Lux Berlin in Friedrichshain. Dort sollen sich ab dem nächsten Jahr Gaming-Firmen ansiedeln. Dafür stellt Berlin 4,6 Millionen Euro bereit. US-Präsident Trump schickt als Reaktion auf die anhaltenden Proteste weitere Soldaten nach Los Angeles. Laut Verteidigungsministerium handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Die teils gewaltsamen Proteste richten sich gegen das rigide Vorgehen der Einwanderungsbehörde gegen Migranten. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Kaliforniens Gouverneur Newsom teilt mit, dass die Soldaten nur geschickt würden, um Chaos zu provozieren. Er selbst beordert jetzt zusätzliche 800 Polizeikräfte nach Los Angeles, die für Sicherheit sorgen sollen. Bürgermeisterin Karen Bass kritisierte den Einsatz der Soldaten ebenfalls heftig. Das alles sei wohl ein Experiment von Präsident Trump, der damit prüfen wolle, wie weit er gehen könne. Ihre Botschaft: Bleibt ruhig, haltet zusammen, demonstriert friedlich. Ihrer Kenntnis nach gab es heute weitere Razzien der Einwanderungsbehörde.
Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich ab heute mit der Frage, ob das Magazin Compact weiter erscheinen darf oder doch verboten wird. Die damalige Bundesinnenministerin Faeser hatte das Magazin im vergangenen Jahr verboten und als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene bezeichnet. Dagegen hatte sich Compact mit einem Eilantrag gewehrt. Die Richter am Bundesverwaltungsgericht hoben das Verbot vorerst wieder auf. Sie begründeten das unter anderem mit der Bedeutung der Pressefreiheit. Die endgültige Entscheidung fällt jetzt im sogenannten Hauptsacheverfahren, das heute beginnt. Die Bundesregierung will im Kampf gegen hybride Bedrohungen aus dem Ausland stärker auf künstliche Intelligenz setzen. Innenminister Dobrindt hat in den Zeitungen der Funke Mediengruppe angekündigt, die Sicherheitsbehörden finanziell entsprechend auszustatten. Die hybride Bedrohung durch Sabotage und Spionage wachse ständig, sagte der CSU-Politiker zur Begründung. Über das Thema will Dobrindt ab morgen auch mit den Innenministern der Länder beraten. In einer Beschlussvorlage ist davon die Rede, dass die Behörden zielgerichteter und effizienter gegen Sabotage, Spionage und Desinformation vorgehen sollen. Fahrgäste müssen sich auf den Berliner U-Bahn-Linien 1 und 3 ab heute auf Einschränkungen einstellen. Die Linien sind bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz unterbrochen. Auf dem Abschnitt werden die Schwellen erneuert. Auf der U3 fahren schon seit Ende Mai keine Züge mehr zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Bei oberirdischen Bauarbeiten wurde die Tunneldecke beschädigt. Sie wird gerade repariert. Die BVG empfiehlt zur Umfahrung die U2, Busse oder den U3-Ersatzverkehr ab Spichernstraße zu nutzen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 11 Grad und in Kreuzberg 13, in Brandenburg zwischen 8 in Koschen und 14 Grad in Senftenberg. Morgen erst bewölkt, später ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio weiter Christoph Kober. Schönen guten Morgen. US-Präsident Donald Trump hat erst die Nationalgarde und jetzt auch Soldaten der US Marines nach Los Angeles geschickt. Warum? Weil dort Menschen gegen seine Einwanderungspolitik und gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE demonstriert haben. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat Klage gegen das Vorgehen eingereicht und erhebt schwere Vorwürfe gegen Trump. Unser US-Korrespondent Ralf Borchert sagt, bei dieser Auseinandersetzung geht es eben nicht nur um besagte Einwanderungspolitik.
Es ist ein Konflikt auf mehreren Ebenen und er scheint immer weiter zu eskalieren. Längst geht es um mehr als den Protest gegen die Abschiebung von Migranten. Es ist eine persönliche Fehde zwischen Donald Trump und dem Gouverneur von Kalifornien, dem Demokraten Gavin Newsom. Und vor allem geht es um die Frage, ob der Präsident das Recht hat, Militär gegen Zivilisten einzusetzen und was er damit bezweckt. Trump nannte die Protestierenden in Los Angeles bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus professionelle Agitatoren und Aufständische. Wenig später ergänzte der Präsident, Gott sei Dank haben wir einige wundervolle Nationalgardisten dorthin geschickt.
Thank goodness we sent out some wonderful National Guard.
Trump hat dies gegen den Willen von Kaliforniens Gouverneur Newsom getan. Der republikanische Senator Tom Cotton aus Arkansas verteidigt den Präsidenten.
The law is entirely clear.
Die Gesetzeslage ist vollkommen klar, so Cotton im Fernsehsender Fox News. Die Nationalgarde, die traditionell der Autorität des Gouverneurs des jeweiligen Bundesstaats untersteht, kann vom Präsidenten dem eigenen Kommando unterstellt werden, um die grundsätzliche Ordnung wiederherzustellen und Bundesrecht durchzusetzen.
Force federal law.
Der demokratische Kongressabgeordnete Seth Moulton aus Massachusetts widerspricht.
You bring in troops in America only in the most extreme circumstances.
Man setzt Truppen in Amerika nur in extremsten Ausnahmefällen ein, so Moulton bei CNN. Weil wir eine Demokratie sind und man das Militär nicht politisiert, indem man es auffordert, gegen amerikanische Bürger vorzugehen.
Don't politicize the military and ask them to act against American citizens.
Soldaten seien nicht für den Einsatz gegen demonstrierende Zivilisten ausgebildet, betont Hameen Shamsi, Sicherheitsexpertin der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union.
This is not what they're trained for.
Sie befürchte, dass sich der Präsident einen Blankoscheck ausstellen wolle, um das Militär später nicht nur in Los Angeles, sondern überall im Land einzusetzen, wo Menschen gegen Razzien der Einwanderungsbehörde demonstrieren wollten, so Shamsi im Radiosender NPR. Die Vorwürfe von Trump-Kritikern reichen noch weiter. Das alles dient dazu, von den Misserfolgen der Trump-Regierung in anderen Bereichen abzulenken, so der Demokrat Alex Padilla, der Kalifornien im US-Senat vertritt, bei CNN. Die Zölle sind ein großer Misserfolg. Es gibt keinen Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Trumps großes Steuer- und Haushaltsgesetz hängt in der Luft. Von all dem wird jetzt abgelenkt durch die Krise, die er in Los Angeles geschaffen hat. Kommen tatsächlich auch die inzwischen nach Los Angeles beorderten Elitesoldaten der US Marines zum Einsatz, wäre dies eine weitere Eskalation der Lage. Aus Sicht von Juliette Kayyem, die an der Universität Harvard unterrichtet, würde der Präsident endgültig seine von der Verfassung gewährten Rechte überdehnen.
Out in the street, operationally not necessary.
Dort draußen auf der Straße ist ein solcher Einsatz nicht notwendig. Dieses Ausmaß haben die Proteste eindeutig nicht. Wir sind nicht in einer Art von Notstand oder Krise, wie sie der Präsident und seine Minister zeichnen, so Kayyem bei PBS. Ihr Fazit, so etwas haben wir noch nie gesehen.
We have never seen this before.
Das sagt eine Dozentin der Universität Harvard im Beitrag von unserem USA-Korrespondenten Ralf Borchert. 7.49 Uhr, die Zeit 11 Minuten vor 8. Der Ton zwischen Russland und der NATO. wird immer rauer. Kreml-Sprecher Peskow hat die NATO gestern als Instrument der Aggression und Konfrontation bezeichnet. Grund war die Rede von NATO-Generalsekretär Rutte bei der britischen Denkfabrik Chatham House in London. Angesichts der russischen Angriffe mit hunderten Drohnen auf ukrainische Zivilisten hatte Rutte erneut einen umfassenden Aufbau der Luftverteidigung in den NATO-Staaten gefordert. Aus London dazu der Bericht von Franziska Hoppen.
Die NATO brauche nichts Geringeres als einen Quantensprung in ihrer gemeinsamen Verteidigung, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte in London. Also einen großen Fortschritt in kurzer Zeit.
The fact is, we need a quantum leap in our collective defense.
Konkret benötige das NATO-Bündnis für eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung vor allem eine Verbesserung der Luft- und Raketenabwehr, und zwar um 400%.
We need a 400% increase in air and missile defense.
Zur Erklärung sagte Rutte, dass in der Ukraine deutlich werde, wie Russland Terror aus der Luft verbreite. Deshalb werde die NATO den Schutzschild für ihren Luftraum verstärken. Seit Kriegsbeginn vor 3 Jahren überzieht Russland die Ukraine immer wieder mit schweren Luftangriffen. Und Rutte betonte auch,
Russia is reconstituting its forces with Chinese technology and producing more weapons faster than we thought.
Russland frische seine Truppen mit Hilfe chinesischer Technologien auf, produziere neue Waffen schneller als gedacht. Die NATO müsse auch ihre sogenannten Unterstützungsfähigkeiten wie Logistik, Transport und medizinische Unterstützung verdoppeln. Und es seien tausende zusätzliche Panzerfahrzeuge und Kampfpanzer sowie Millionen zusätzlicher Artilleriegeschosse nötig.
Our militaries also need thousands more armored vehicles and tanks. Millions more artillery shells.
Vor wenigen Tagen hatte die NATO in Brüssel ein riesiges Aufrüstungsprogramm beschlossen, das größte seit Jahrzehnten. Rutte sagte, er erwarte, dass sich die Mitglieder beim Gipfeltreffen gegen Ende des Monats verpflichten werden, künftig 3,5% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Hinzu kämen noch einmal 1,5% des Bruttoinlandsproduktes für verteidigungsbezogene Ausgaben wie für den Ausbau von Brücken, Flugplätzen oder Häfen. Dieses Ziel entspricht den Forderungen von US-Präsident Donald Trump, der die NATO-Mitgliedstaaten gedrängt hatte, ihre Verteidigungsaufgaben auf 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Rutte betonte, Hoffnung sei keine Strategie, sondern
We will build a better NATO. One that is stronger, fairer and more lethal.
Man werde eine bessere NATO bilden, die stärker, fairer und, so Rutte wörtlich, tödlicher sei.
Franziska Hoppen war das zur Grundsatzrede von NATO-Generalsekretär Rutte in London. 7.52 Uhr, die Zeit. Migration und die Rechte von Einwanderern sind Themen, die nicht nur uns hier in Deutschland beschäftigen. In Italien hat es dazu sogar eine Volksabstimmung gegeben. Eine Frage dabei, sollten EU-Einwanderer nicht schon nach 5 statt nach 10 Jahren die italienische Staatsbürgerschaft erhalten können? Aber wie das mit direkter Demokratie eben öfter so ist, die Beteiligung an der Abstimmung war gering. Was das bedeutet, dazu unsere Korrespondentin Anna Giordano.
Die meisten Menschen gingen in der Toskana zur Wahl. Dort erreichte die Wahlbeteiligung knapp 40%. In anderen Regionen Italiens waren es weniger. Das Latium mit der Hauptstadt Rom kam auf 31%. Damit ist das Referendum gescheitert. Es war von Nichtregierungsorganisationen in Italien angestoßen und von den linken Oppositionsparteien unterstützt worden. Um gesetzesrelevante Änderungen herbeizuführen, hätten sich mindestens 50% der stimmberechtigten Wählerinnen und Wähler beteiligen müssen. Die rechten Regierungsparteien Italiens hatten sich bei dem Referendum fast vollständig enthalten und auch der Bevölkerung empfohlen, dies zu tun. Ministerpräsidentin Meloni hatte betont, sie unterstütze die Themen des Volksentscheids nicht. Das gescheiterte Referendum wird nun als Rückhalt für die rechten Parteien und Melonis Regierung gedeutet. Von den Menschen, die abgestimmt hatten, sprachen sich rund 60% dafür aus, dass Nicht-EU-Einwanderer die italienische Staatsbürgerschaft schon nach 5 Jahren bekommen. Bisher sind es in Italien 10 Jahre. Neben der Staatsbürgerschaftsfrage standen 4 weitere Punkte zur Abstimmung, bei denen es um den stärkeren Schutz von Arbeitnehmern ging, etwa bei Kündigungen, prekären Arbeitsverhältnissen und Arbeitsunfällen. Diese Themen erhielten von den Wählenden rund 80% Zustimmung.
Anna Giordano war das aus Rom. 7.54 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Das war eine ganz besondere Atmosphäre hier in Berlin vor 30 Jahren im Juni 1995. Heiter, wie in Trance, sagen fast alle, die damals in der Stadt waren. Da hatte das Künstlerehepaar Christo und Jean-Claude den Reichstag verhüllt. Fast 5 Millionen Besucher haben Wrapped Reichstag, wie das Projekt offiziell hieß, damals gesehen. Und jetzt zum Jubiläum soll eine Großprojektion an genau dieses Ereignis erinnern. Unsere Kulturreporterin Regine Bruckmann war gestern Abend mit dabei und ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Veranstaltung haben die Projektion ziemlich kurzfristig angekündigt und auch nicht verraten, was zu sehen sein wird. Was wurde denn nun gezeigt?
Also erstmal möchte ich sagen, das Wetter war besser als erwartet. Es hat nicht geregnet. Sie haben dann gewartet bis Einbruch der Dunkelheit und haben erst um 22 Uhr gestartet. Und sie mussten ja das Superlativ von damals ersetzen. Damals waren es 100.000 Quadratmeter silbrig glänzender Stoff und 15.000 Meter blaues Seil. Und das Superlativ heute ist natürlich die Technik. Die hatten 3 Türme aufgebaut, pro Turm 8 Beamer, 700.000 Lumen Helligkeit haben die auf den Reichstag projiziert. Der technische Leiter ist der Lichtdesigner Andreas Bölke. Der ist auch für die Kudamm-Weihnachtsbeleuchtung oder das Festival of Lights zuständig. Und er hatte diese besondere Herausforderung, die dreidimensionale Fassade zu beleuchten. Da sah man dann also zuerst so helle Lichtstreifen, die ein Raster über die Fassade gelegt haben, dann Stoffbahnen, die so langsam heruntergerollt werden. Diese Projektion steht eine Weile, der Stoff bewegt sich im Wind und am Ende fällt der Stoff locker zu Boden. Das ist natürlich alles nur eine Lichtprojektion. Das ist natürlich nicht in Wahrheit passiert. Es hat ungefähr 20 Minuten gedauert und dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, ach so, das war schon alles. Und ich muss sagen, was der reale Stoff geleistet hat, kann das Licht nicht ersetzen. Das Gebäude war nicht wirklich verhüllt, sondern noch sichtbar.
Mhm. Was haben denn die anderen Leute, die Berlinerinnen und Berliner, die da dabei waren, dazu gesagt?
Die Reaktionen waren sehr gemischt. Manche waren schnell unruhig und sind schon im Laufe der ersten Projektion dann gegangen. Manche blieben aber und guckten sich das dann auch dreimal noch an.
Ja, so ich fände es noch ein bisschen schöner, wenn vielleicht auch Musik oder so da gewesen wäre. Zwischendurch war es halt sehr still. Also im Vergleich zu anderen Installationen, die ich gesehen habe, war sie vielleicht fast ein bisschen langweilig, würde ich jetzt so sagen.
Also ich war bei der Originalverhüllung nicht dabei, habe das nicht gesehen. Ich kenne nur Bilder davon. Ich finde es jetzt eigentlich ein bisschen enttäuschend, weil man das Haus eigentlich noch sehr stark drunter sieht, die ganzen Fenster und weil es innen auch beleuchtet ist.
Ja, also manche waren sehr enttäuscht, aber die blieben und je länger sie blieben und es dunkler wurde und das dann stärker leuchtete, umso besser gefiel es ihnen eigentlich.
Es gefällt mir sehr. Überraschungsmoment ist, wenn das dann alles so zusammenfällt.
Ja, es ist super schön. Die Farben, dass so viele Leute da sind, dass der Mond da ist, alles.
Also man muss sich vielleicht ein bisschen drauf einlassen. Der Mond ging auf, so ganz orange, das war schon schön.
Und was ist jetzt dein persönliches Fazit zu diesem Reenactment von dem, was man vor 30 Jahren da gemacht hat?
Also es ist natürlich nicht dasselbe, es ist was ganz anderes, aber es ist umsonst und draußen. Der Konzertveranstalter Peter Schwenko und der Unternehmer Roland Specker, die haben jeweils 100.000 Euro aus ihrem Privatvermögen da reingegeben. Der Rest wird von der Lotto-Stiftung und der Christo-Stiftung übernommen. Dem Besucher kostet es also nichts. Man könnte hingehen und sich von Herrn Schwenko inspirieren lassen. Der versucht also im Gespräch nochmal an die Stimmung von damals anzuknüpfen.
Dass da plötzlich 6 Millionen Leute kamen, um den Reichstag herumliefen, sich das alles angucken und ganz friedlich, fast wie benommen waren. Ich sag mal, das ist so die Atmosphäre, die ich mir jetzt wünschen würde. Ja, rauchen Sie einen Joint, bringen Sie eine Flasche Rotwein mit, setzen sich hin und genießen das.
Ja, und vielleicht gucken ja Christo und Jean-Claude von der Wolke herunter zu und sagen, ach, so schlimm ist es gar nicht. Also ganz schön.
Vielen Dank. Regina Bruckmann war das über die Großprojektion Verhüllter Reichstag 30 Jahre nach dem Original. Die ist noch zu sehen bis zum 20. Juni, jeden Abend bis ca. 1 Uhr nachts. Und wie gehört, der Eintritt ist frei. Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Da gibt's heute meist dichte Wolken und im Verlauf von Nordwesten her schauerartigen Regen. Später womöglich auch Gewitter. Das Ganze bei Höchsttemperaturen von 17 bis 22 Grad. Derzeit haben wir zwischen 11 und 13 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
Vorsicht auf der A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Europin-Süd und Fair-Berlin liegen Reifenteile auf der Straße. Außerdem blockiert ein defekter LKW die Standspur. A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Ziesel und Burgost. Stau wegen Bergungsarbeiten, etwa eine Stunde Verzögerung. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest. Stau wegen Bauarbeiten, 10 Minuten mehr Fahrzeit. Auf dem südlichen Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau ist die Abfahrt Königs-Wusterhausen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A15 Richtung Dreieck-Spreewald zwischen Forst und Cottbus Süd stockender Verkehr wegen Bauarbeiten plus 10 Minuten. A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz-Zehlendorf Stau wegen Bauarbeiten, etwa 10 Minuten mehr Fahrzeit. Im Stadtverkehr Berlin brauchen Sie Geduld, unter anderem auf der A100 Richtung Wedding ab Detmolder Straße.
Es ist 8 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Das Geschäft mit Videospielen, ob auf dem Handy, auf der Konsole oder dem PC, das boomt. Deutschland spielt in dem Milliardenbusiness bisher nur eine kleine Rolle. Das will ausgerechnet das klamme Berlin jetzt ändern. Der Senat macht zumindest erste Schritte. Erstes Thema in den Nachrichten mit Tobias Mück.
Der Senat will Berlin zu einem führenden Standort der Gaming-Branche entwickeln. Das hat Wirtschaftssenatorin Giffey im RBB 24 Inforadio angekündigt. Berlin konkurriere dabei mit Städten wie München und Köln. Die Branche wachse stark und werde zusätzliche Steuereinnahmen einbringen, so die SPD-Politikerin. Heute gibt der Senat bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach RBB-Informationen ist dafür das Lux Berlin in Friedrichshain vorgesehen. Sebastian Schöbel, RBB 24 Landespolitik.
Im House of Games sollen Berlins Spieleentwickler Arbeitsräume, Fördermöglichkeiten und die Chance zum Netzwerken bekommen. An den Start gehen soll das House of Games im Frühjahr 2026. Das Luxhaus war einst Heimat der Osram-Werke. Hier wurden jahrzehntelang Lampen gefertigt. Nun sollen hier große Spielefirmen und kleine Start-ups gemeinsam an den Games der Zukunft arbeiten. Das Land Berlin hat 4,6 Millionen Euro für das House of Games bereitgestellt.
Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Ist das Verbot des rechten Magazins Compact rechtens gewesen oder nicht? Mit dieser Frage befasst sich ab heute das Bundesverwaltungsgericht.